Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Heutzutage ist die Champions League im Fußball das allein maßgebliche Ziel für alle Vereine in Europa. Es gab allerdings Zeiten, da hatte er der UEFA Cup vor seiner unsinnigen Umbenennung in Europa League auch noch einen sehr hohen Stellenwert. 1997 war aus internationaler Sicht ein gutes Jahr für den deutschen Fußball. Der BVB gewann die Champions League und der Rivale schickte sich an, den UEFA Cup zu gewinnen. Das ist das heutige Spiel meines Lebens von Justus. Bis gleich.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Das Spiel meines Lebens auf www.meinsportradio.de. Ich habe jetzt hier bei mir den Justus zu Gast. Hallo Justus.
Hi.
Justus, du bist Fußballfan, ja?
Ganz genau, ich bin Fußballfan. Ziemlich großer sogar.
Ziemlich großer sogar. Hannover 96 hast du mir im Vorgespräch erzählt.
Ganz genau, ich bin Hannover 96-Fan, ich bin in Hannover geboren und mein Papa, übrigens selbst in Wolfenbüttel geboren, großer Braunschweig-Fan eigentlich, Das Ganze noch ein bisschen komisch macht, hat mich immer zu 96 mitgeschleppt und da bin ich hängen geblieben, von Anfang an.
Ja, und dein Vater konnte aber mit der Rivalität nichts anfangen von Braunschweig und Hannover?
Überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist der einzige Braunschweig-Fan, der auch mal für Hannover 96 gearbeitet hat, also der war Jugendtrainer und so.
Ach so, und da ist die Liebe nicht übergegangen?
Nein, gar nicht. Das nicht.
Ja. Was sagst du denn zu dieser wirklichen Hassliebe? Ich meine, da gab es dann dieses Transparent damals mit Robert Enke. Was hast du denn dazu dann gesagt? Ich meine, das geht dann schon ein bisschen zu weit, oder? Ich meine, eine gesunde Rivalität ist ja alles in Ordnung. Das muss ja auch so sein beim Fußball. Aber ich fand, da ging es dann ein bisschen zu weit.
Na gut, aber man muss dazu ja auch sehen, dass die Mannschaften sich über 10 Jahre gar nicht begegnet sind auf Augenhöhe und so. Und
ja.
Dass sich da ein bisschen was angestaut hat, kann man schon nachvollziehen. Dass Robert Enke damit reingezogen wird, ist natürlich zu viel, ganz klar.
Ja.
Aber alles andere, was so um dieses Spiel herum passiert, ist gut. Das gehört, glaube ich, bei so einem Spiel irgendwie, auch wenn es schade ist, ein bisschen dazu.
Ja, ich meine, wie gesagt, gesunde Rivalität. Ich bin HSV-Fan, mit Werder Bremen gibt es seit Jahrzehnten auch. Und hat es auch nicht immer schöne Momente gegeben. Von daher kann man das bis zu einem gewissen Maß, glaube ich, kann man das auch durchaus gut leben. Gehört ja dazu. Du bist Hannover-Fan, allerdings ist das Spiel deines Lebens das von eins von Schalke 04. Wie ist es denn, ich meine, dazu gekommen?
auch mein Vater ist da eigentlich mit Schuld. Der beste Kumpel meines Vaters ist in Essen geboren und riesiger Schalke-Fan. Also auch komische Konstellation, aber ist so. riesiger Schalke-Fan und wir sind Mitte der 90er ganz oft nach Gelsenkirchen gefahren. Also immer auch samstags morgens rief der dann an und meinte, ey komm, wir fahren heute.
Ja.
Und so sind wir dann immer wieder zu Schalke-Spielen gefahren. Und dann kam Schalke 95, 96 in den UEFA Cup. Ganz überraschend, dritter Platz, glaube ich, damals. Und haben wir irgendwie angefangen, die Europapokalspiele zu fahren. Und dann waren wir erst gegen Roda Jacques gerade da, dann gegen Trabzon, dann Brügge, Anderlecht, Teneriffa.
Schön.
Da haben wir immer die Heimspiele uns angeguckt und fürs Finale haben wir da gab es ja noch Hin- und Rückspiel beim UEFA-Finals, haben wir keine Karten gekriegt und dann meinte mein Papa einfach, dann bestellen wir Karten fürs Rückspiel.
Ja.
Und ich so, was? Ja, und so sind wir dann, ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich weiß, dass mein Vater immer Blankoschecks zu Schalke hingeschickt hat und die dann einfach den Betrag eintragen konnten, den sie haben wollten für die Karten.
Ja.
Und so sind wir immer an Karten gekommen und dann halt auch für das Rückspiel in Mailand.
Du hast mir im Vorgespräch oder beziehungsweise du hast mir eine Mail geschrieben und hast einen wirklich überragenden Spruch gebracht, den ich jetzt unbedingt nochmal vorlesen muss. Schalke ist die Freundin, mit der nie, oder die gute Freundin, mit der nie mehr ging. Ist das tatsächlich noch nach wie vor eine Sympathie zu Schalke und kannst du tatsächlich damit leben, quasi einen Zweitverein, eine Affäre zu haben? Oder, nee, ich meine, das ist die gute Freundin, mit der kann man gut reden.
Ja, so ist es wirklich. Also Schalke, ich bin immer großer Sympathisant gewesen, natürlich in der Zeit, in der wir viel gefahren sind, würde ich mich auch schon als Fan bezeichnen. Da hat 96 auch noch zweite Liga gespielt, da ging das und ich war auch noch nicht so alt. Ja. Da konnte man Fan von zwei Vereinen sein. Und ja, dann irgendwann stieg 96 auf, Schalke baute die Arena, man kam nicht mehr so leicht an Eintrittskarten, also man konnte nicht mal Samstagmorgen einfach sagen, ach komm, wir fahren jetzt auf Schalke. Und so flachte das dann ab, aber ich verfolge immer noch das. Ich habe viel Hohn und Spott erlebt 2001, als Schalke 4-Minuten-Meister war.
Ja.
Immer noch, also wenn Schalke gewinnt, freue ich mich, wenn Schalke verliert, ärgere ich mich, nur wenn sie gegen 96 spielen, dann ist es ganz klar, da stehe ich dann immer im 96-Block und bin immer für 96.
Ja. Und mit 96 kannst du ja die letzten Jahre zufrieden sein, oder?
Absolut. Also ich habe dadurch, dass ich ja Europapokalspiele mit Schalke erlebt habe, konnte ich meinen Kumpels immer, die können es auch gar nicht mehr hören, also auch die Mailand-Geschichte, überhaupt nie. Keiner meiner Freunde, alle sagen immer, ach Justus, du warst mal in Mailand, erzähl doch mal. Und dann immer, deshalb habe ich auch immer erzählt von den Europapokalspielen und als wir dann mit 96 selber Europapokal gespielt haben, war das schon, das war nochmal eine andere Liga.
Ja,
ne?
Ja.
Das war wirklich schön.
Wir konzentrieren uns in der heutigen Sendung dann auf die Schalker, beziehungsweise das Spiel gegen Inter Mailand und bis gleich.
Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen.
Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen.
Anekdoten.
Alter schützt vor Leistung nicht.
Packende Geschichten.
Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Justus und ich unterhalten uns über den Schalker Sieg 1997, die Eurofighter aus Schalke. Und Justus war damals vor Ort. Das ist, glaube ich, für jeden Schalker tatsächlich eine ganz beneidenswerte Geschichte. Justus, du warst damals noch gar nicht so alt, als es nach Mailand ging, oder?
Ja, ich war 97 9 Jahre alt.
Sehr schön.
Also ich war noch relativ jung. Wir haben auch in der Grundschule extra schulfrei beantragt.
Ja.
Meine Klassenlehrerin hat das dann auch netterweise genehmigt, also ich durfte dann 3 Tage entschuldigt fehlen.
Großartig.
Und dann sind wir mit dem Zug nach Mailand gefahren. Also heutzutage würde wahrscheinlich jeder sich an den Kopf fassen und sagen, Billigflieger und ja, so.
Aber dann damals Hannover, München umgestiegen und dann bis Mailand, ne?
Ganz genau, ja. Mit dem Nightliner bis nach München und dann mit so einer Bimmelbahn, würde ich fast sagen,
ja.
Bis nach Mailand.
Ja, ich habe die Strecke mal gemacht mit Hannover, München und dann Rom. Und dann nochmal in Bari umgestiegen, aber das ist dann schon ein Brett, was man da fährt, ne?
Ja, ja, also gut war halt, und dadurch, dass ich ja noch so klein war, ging das auch mit dem Schlafen auf dem Hinweg. Also bis nach München habe ich gepennt und dann ab München mussten sich mein Vater und sein Kumpel dann mit mir beschäftigen. Aber das ging dann auch ganz gut.
Aber ihr hattet schon die Karten im Vorfeld besorgt, ne?
Wir hatten die Karten schon im Vorfeld besorgt. Wir haben im Zug dann auch schon die ersten Angebote gekriegt von Leuten, die Karten dann haben wollten. Das weiß ich auch noch. Da waren dann ein paar Schalker, die schon, ich glaube, also auf jeden Fall den doppelten Preis geboten haben.
Ja.
Und dann kam noch ein 1860-Fan mit einem Harald Juhnke-Tattoo. völliger Wahnsinn. Der wollte dann auch eine von den Karten haben, aber da ließ ich meinen Vater dann nicht dazu hinreißen, die zu verkaufen.
Ja, das wäre auch schön gewesen. Ne?
Richtig.
Ja. Und ihr seid dann, das Spiel hat wahrscheinlich auf dem Mittwoch stattgefunden, ne?
Donnerstag. Ich meine, es war ein Donnerstag.
Dann seid ihr mittwochs losgefahren und dann wart ihr morgens dann am Stadion. Ich meine, das Hinspiel Schalke gegen Mailand war 1-0 ausgegangen für Schalke. Damals ja noch unter Huub Stevens, die Null muss stehen. Das war nicht immer der attraktivste Fußball. Hat man als 9-Jähriger schon überhaupt einen Sinn dafür? Weil ich weiß noch ganz genau, also ich war 1985 9, da hat mich die Art und Weise, wie zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, nicht weiter interessiert.
Also ich kann mich schon daran erinnern, dass es für mich schon, also ich wusste auch, die Null muss stehen und so, und ich wusste, dass bei Schalke-Spielen, wo wir waren, nie viele Tore gefallen sind.
Ja.
Und also ich konnte das schon nachvollziehen. Also dass ich jetzt so wirklich dann im Stadion gesessen habe und mich aufgeregt habe, so oh, warum spielen die nicht nach vorne, sowas nicht. Aber also ich hatte da schon eine gewisse Ahnung für, dass das nicht der attraktivste Fußball ist, den Schalke spielt.
Ja.
Aber das war zu dem Zeitpunkt ja, oder also in dem Alter nicht ganz so wichtig. Nicht ganz so wichtig wie alles, was so drumherum passiert ja. ist.
Und die Schalker Mannschaft, ich meine, jeder, der Schalke-Fan ist, spricht da heute noch mit absoluter Hochachtung. Ich glaube auch, jedem wird warm ums Herz, jedem Schalke-Fan, wenn er an die Mannschaft von damals denkt. Ich meine, es war ja viel Arbeit da in dem Team. Da war Jonny Kock, Linke, Latal, Nemetz, Eigenrauch, Müller, Büskens. Das war ja von vorne bis hinten, da war kein einziger Künstler dabei in der Mannschaft.
Richtig, ja. Der die Nummer 10 damals war, oder also der die 10 gespielt hat, war Marc Wilmots, das Kampfschwein. Ich glaube, das sagt alles.
Ja. Aber ich meine, das, also wie gesagt, im Nachhinein, in der Retrospektive, wie man so schön sagt, hörte sich dann ja so an, als ob diese Mannschaft wirklich damals nach Schalke gepasst hat. Das war die Arbeitertruppe, die Leute quasi im Ruhrpott unter Tage und so. Das hat ja schon alles zusammengepasst.
Ich glaube auch, dass das wirklich so war. Also auch, dass das viel dazu beigetragen hat, dass Schalke dann im UEFA Cup so weit gekommen ist, dass das einfach alles gepasst hat. Also zwischen Mannschaft und Fans und überhaupt dieser ganze Spirit von Schalke und so. Ich glaube, dass das eher gepasst hat, als es bei Schalke, auch wenn sie jetzt ein neues Stadion gebaut hat und so, heute passt.
Yeah. Auf dieses Rückspiel fiebert man dann ja hin. Wann wart ihr dann in Mailand? War das am Morgen des Spiels?
Ja, also ich glaube, wir waren relativ früh in Mailand. Ich denke mal so 10, 11 Uhr morgens waren wir da. Und das Erste, was wir gemacht haben auf jeden Fall, das haben auch alle gesagt, war zum Dom. Wir müssen zum Dom fahren. Ja. Und dann, ich kann mich daran erinnern, ich war jetzt gerade beim Länderspiel, wann war das, im Oktober, nochmal, habe ich einen Kumpel überredet, habe gesagt, wir müssen jetzt nochmal nach Mailand. Und ich konnte mich, als ich die U-Bahn-Station hochgegangen bin, wieder daran erinnern, wie das damals für mich war, als wir die U-Bahn-Station zum Domplatz hochgekommen sind und strahlender Sonnenschein und es war alles voller Schalker. Ja. Alles blau-weiß. Also da hatte ich Gänsehaut kurz.
Ja, also ich kriege ja schon allein von einer Erzählung Gänsehaut. Das ist ja schon schön, also wenn man solche Sachen dann miterleben kann. Und wie viele Schalker waren dann dabei?
Also es gibt da verschiedene Zahlen. Also die Zahl, die ich immer gehört habe und immer gesagt habe, war 30.000 sollen insgesamt in Mailand gewesen sein. Also Schalke müsste ja laut Dings so 8.000 Karten gekriegt haben oder so, denke ich mal. Also im Stadion würde ich sagen, waren so 16, 17 vielleicht 1.000 Schalker. Insgesamt. Also es gibt auch immer Riesengeschichten, dass da irgendwelche Fanclub-Vorsitzenden mit Verkaufsstart über die Alpen gefahren sind und für den ganzen Fanclub in Mailand Karten gekauft haben und so. Also
Legendenbildung, Schalke 04.
Ja. Aber es waren irgendwie 3 Sonderzüge da, soweit ich weiß, und so. Und es waren, also der Domplatz war voll. Und das dürften dann auf jeden Fall schon so 6.000, 7.000, 8.000 Schalker gewesen sein.
Da muss da doch Vorfreude gewesen sein. Oder also wenn dieser ganze Domplatz voller Schalker ist, da ist auch kein Zweifel dabei, dass man das dann abends verlieren könnte, oder?
Ich glaube auch. Also soweit ich mich erinnern kann, ich war sowieso fest davon überzeugt. Ne? Ich weiß nur, dass wir standen in Hannover am Bahnhof und der Freund meines Vaters hatte den Kicker in der Hand und da stand dran, eine Hand am Pott und ich so, wie einer? Die gewinnen das! Ist das... Also ich war mir sicher und so wie die Fans da drauf waren und so und am Dom waren die sich auch relativ sicher. Ja. Ich weiß noch, im Dom, da kann man ja immer so Kerzen anzünden, da brannten relativ viele. Also es gab wahrscheinlich auch noch welche, die nicht so ganz daran geglaubt oder Beistand sich ersehnt haben.
Ja, und ich meine Ehrenmitglied der Papst damals, ne? Von Schalke 04. Wann seid ihr dann Richtung Stadion aufgebrochen? Habt ihr den ganzen Tag da am Dom verbracht mit den Schalke-Fans?
Ja, wir waren ganz lange am Dom, wir haben dann noch eine Pizza gegessen, so wie sich das gehört, wenn man in Italien ist. Und sind dann irgendwann, das muss schon so in Richtung Spiel, sind wir dann zum Stadion gefahren. Ja. In einer U-Bahn mit, ich weiß gar nicht mehr, wie der Trompeter hieß wahrscheinlich. Also auf jeden Fall war der mit, der konnte schon gar nicht mehr
trompeten. Der mit dem Attacke.
Ja, genau. Der. Fury hieß der, glaube ich, oder so. Irgendwie so. Der war mit und der war schon völlig fertig und dann hat mein Vater ihn gezwungen, für den Camcorder noch einmal die Trompete zu spielen.
Schön für den VHS-Camcorder.
Richtig.
Richtig. Wenn du jetzt als 9-Jähriger vor diesem Stadion stehst, vor ein paar Jahren war ich in Mailand und ich fand's schon wirklich, das ist ein richtiger Klotz, das Giuseppe Meazza in Mailand. Wenn man als 9-Jähriger davor steht, obwohl man vorher schon ein paar andere Stadien gemacht hat, also ich meine, das Parkstadion damals war ja auch ein schönes Stadion, aber das ist dann nochmal ein anderer Schnack, oder?
Ja, es gibt auch aus dem Camcorder gibt es eine Szene, wo ich aus dem Bus aussteige und vor diesem Stadion stehe, die Hände, also richtig klischee-mäßig, die Hände in den Hüften und den Kopf schüttle einfach, weil das ist halt, also, ja, was hatte ich bis dahin für Stadien gesehen? Vielleicht, was am nächsten daran kommt, darf man gar nicht sagen, das Westfalenstadion, ja. Aber sonst ist das schon ein völliger Wahnsinn.
Also ein Klotz, ja.
Auch jetzt noch, also als ich jetzt wieder da war und das abends so beleuchtet gesehen habe und so.
Ja, aber das schon. Heute eine ziemliche Bruchbude.
Ja, von innen. Ja, von innen. Das, aber von außen ist es
immer von außen
sehr,
ist es noch wunderschön. Ja. Wunderschön. Gerade auch dieser Aufgang mit diesem Rondell quasi, wie der aussieht wie im Parkhaus und man geht zu Fuß dann die Dings hoch. Das ist schon toll. Wir werden uns mal um das Spiel kümmern und wie man das als Neunjähriger dann erlebt, so ein Spiel und wirklich mit so einer Dramatik, die sich ja dazu getragen hat. Bis gleich.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wieder zurück hier bei www.meinsportradio.de, dem Spiel meines Lebens. Justus erzählt vom Schalker Sieg 1997 im Europapokal, im UEFA-Pokal damals und du warst vor Ort. Wir haben vor der Musik darüber gesprochen, diese Ehrfurcht, die einen packt. Wenn man dieses Giuseppe Meazza das erste Mal sieht, das ist ja, es ist ein großer Platz drumherum und also ich bin damals mit dem Bus gefahren, hab's dann von ein bisschen weiter gesehen. Du hast es auch mit dem Bus, bist du auch hingefahren, oder?
Ja, wir sind U-Bahn-Station gefahren und dann kann man immer noch so ein bisschen so Shuttle-Bus fahren.
Genau.
Kommt man an der Kurve Nord, glaube ich, kommt man raus.
Genau, dann stehen dann halt so ganz viele, also bei mir war es so vor ein paar Jahren, stehen dann halt viele fliegende Händler. Und mit Charles und so, die sie dann verkaufen. War es damals schon so kommerzialisiert mit dem UEFA-Pokal oder war das damals noch etwas anarchischer? Weil heute ist ja so ein Champions-League-Finale, ist ja von vorne bis hinten durchchoreografiert und auch Europa-League-Finale.
Nee, das war damals noch gar nicht so. Also das so in meiner Erinnerung war das, also ich natürlich wusste ich, worum es geht und ich wusste auch, dass das ein ganz besonderes Fußballspiel ist. Aber so wirkte es nicht. Also es wirkte wie ein, natürlich hat man gemerkt, so alle sind ein bisschen aufgeregter und so, aber es wirkte wie ein normales Spiel. Also es war kein großes Bimborium vorm Spiel und so. Und das Einzige, was halt, was auch in meiner Erinnerung richtig noch präsent ist, ist, dass die Polizei die Schwarzhändler gejagt hat. Ja. Also jeder, der da mit einer Karte stand und die irgendwie verkaufen wollte, brauchte sich nicht lange wundern, sondern hatte dann sofort irgendwann relativ schnell jemanden hinter sich, der ihn verhaften wollte.
Auf die Finger geklopft hat. Ja. Du bist dann.
Also wir hatten den 1860-Fan, hatten wir dann im Bus wieder getroffen. Ja. Der hatte dann, das fand ich auch relativ lustig, der hatte ein Radiergummi dabei und hat immer, wenn dann jemand ihm eine Karte angeboten hat, mit dem Radiergummi geguckt, ob die kopiert ist oder ob das eine echte ist. Ich weiß auch bis heute nicht, ob er dann noch eine Karte gekriegt hat. Also wir haben ihn dann irgendwann aus den Augen verloren. Aber
Das wäre auch noch eine schöne Suchaufforderung, den Mann mit dem Harald-Junke-Tattoo wiederfinden.
Ja.
Ihr seid in ein Stadion gegangen, das Spiel fing dann ja an, beziehungsweise das Spiel stand dann unter der Voraussetzung, Inter Mailand musste das 1-0 aufholen. Ich möchte gerade mal die Aufstellung vorlesen, beider Mannschaften, weil da werden Erinnerungen wach, selbst für Leute, die mit Schalke oder Mailand so nichts zu tun haben. Bei Schalke stand im Tor Jens Lehmann, dann Abwehr Libero damals, dann Olaf Thon, De Kock, Linke, Lathal, Nemetz, Eigenrauch, Müller, Büskens, Wilmots und Martin Max im Sturm. Bei Mailand waren es dann Gianluca Pagliuca, Bergomi, Paganin, Pistone, Fresi, Zanetti, Sforza, Ciriaco Sforza, Paul Inns, Juri Djorkaeff, Zamorano und Ganz. Diese Mannschaft von Inter Mailand, die strotzte nur so vor Stars. Also ich meine, Pagliuca hat eine WM mitgespielt, Bergomi, ganz klar, lange Jahre Verteidiger der italienischen Nationalelf, Zanetti, Sforza, Inns, Djorkaeff. Das war schon eine geballte Mischung an Stars und sie waren ja auch klarer Favorit eigentlich im Finale, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, also als das Finale zustande gekommen ist, hat, glaube ich, kein Schalker damit gerechnet, dass da irgendwas zu holen ist gegen so eine Mannschaft. Ne? Auf der Bank saß dann ja auch noch Aaron Winter, der später eingewechselt worden ist und so. Und als Schalke dann 1-0 gewonnen hat, da das Hinspiel und ja auch gar nicht, also soweit ich mich erinnern kann, das Hinspiel so gar nicht in Gefahr geraten ist, dass das irgendwie daneben gehen könnte, da glaubten, glaube ich, dann doch viele, dass in Mailand, selbst in der Hölle von San Siro noch was möglich wäre.
Ja.
Und das war es wirklich. Also so wie ich mich erinnern kann, das ganze Stadion ausverkauft natürlich. Die Mailänder hatten eine riesen Choreografie übers ganze Stadion, selbst im Gästeblock lagen Fähnchen.
Ja.
Ja, dann ging's los.
Standst du im Oberrang da in Mailand?
Nee, früher, also das war ja auch noch bis vor so 3-4 Jahren war es so, dass der Gästeblock im Unterrang war, also hinter dem einen Tor. Yeah. Und das war fast von Strafraum, also von 16er Linie bis zur 16er Linie war der komplette Unterrang der Südkurve, glaube ich, müsste es dann gewesen sein. Yeah. In Schalker Hand, in Blau-Weiß.
Ja, großartig. Was weißt du von diesem Spiel? Weil, also um das jetzt mal gerade zu rekapitulieren, es stand lange, lange Zeit 0-0 in der ersten Halbzeit. Die Schalke hatten alles im Griff, haben defensiv gar nichts zugelassen. Mailand kam erst nur nach einer halben Stunde an, aber Schalke hatte nicht wirklich große Probleme, dieses 0-0 die erste Halbzeit zu halten. Was weißt du denn noch vom Spiel?
Ja, also daran kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, dass das, dass es in der ersten Halbzeit gar nicht viel schwierige Situationen gab und dass alles relativ ruhig war, dass man keine große Angst hatte und man ja auch immer im Hinterkopf hatte, Mailand muss ja 2 Tore schießen, bevor da irgendwas passiert. Und ja, dann in der zweiten Halbzeit drehte sich das dann ein bisschen. Und am Ende der zweiten Halbzeit schoss dann Ivan Zamorano, glaube ich. Das Tor.
Ja, 85. Minute. Bis zur 85. Minute stand die Null von Huub Stevens, die geforderte Null. Und defensiv ist nicht viel zugelassen worden. Ich hab mir das Spiel in der Zusammenfassung nochmal angeguckt, so auf YouTube. Und das war ein bisschen unglückliches Tor da in der 85. Ich sehe noch Thomas Linke, wie er die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ich meine, 3 Jahre später hat er das noch normal erlebt, sowas, wie man in der letzten Minute verlieren kann, ein Endspiel. Aber das war eine ganz unglückliche Geschichte, weil man war wirklich nur 5 Minuten vom Pott entfernt. Wie war denn dann die Stimmung da im Schalker Block? Hattest du dann das Gefühl, jo, das geht jetzt noch in den 90 Minuten schief oder da geht jetzt noch was schief? Oder wie war das Gefühl? Weil es war, man hatte nicht nur eine Hand am Pott, wie der Kicker schrieb, sondern anderthalb schon in dem Moment.
Ja, also ich weiß noch, dass auf jeden Fall vor dem Tor, dass die Leute halt die Minuten gezählt haben und wussten, okay, es sind nur noch 5 Minuten und dann ist Schalke UEFA-Pokalsieger. Mhm. Das klingt immer noch unwirklich. dann nach dem Tor war erstmal eine Schockstarre.
Ja.
Also ich glaube, dass das dann auch die restliche Zeit zumindest bis zur Verlängerung erstmal anhielt, dass die Leute nicht so ganz wussten, was jetzt passiert. Und sich auch nicht sicher waren, ob das ob Schalke das jetzt über die Zeit rettet oder nicht, weil Mailand dann ja doch wirklich drückte.
Ja. In der 90. Minute sah dann von Inter Mailand dann Fresi noch gelb-rot. Das heißt, ihr habt in der Verlängerung haben die Schalker, nicht ihr, die Schalker haben dann 11-10 gespielt. Aber trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass die Schalker dieses ausnutzen konnte, weil dann ganz die Latte noch getroffen hatte. Und da hatten die Schalker dann nochmal Glück. Also es hätte in der Verlängerung hätte es das 2-0 geben können für die Mailänder.
Ja. Ja, da also an den Lattentreffer kann ich mich auch noch ganz genau erinnern, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht.
Ja.
Also den Lattentreffer, das weiß ich noch, dass das ist auch immer in meinen Erzählungen immer, Mailand hat in der Verlängerung noch die Latte getroffen.
Ja.
Und da fing dann natürlich das große Zittern an. Also dann überhaupt die ganze Verlängerung war Schalke, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einmal vorm Tor waren.
Ja, es ist ja auch erstaunlich, was der Fußball in einem für Emotionen hervorruft. Ne? Wenn gerade so 30 Minuten dann wirklich das Zittern da angesagt ist und so eine halbe Stunde wird dann ganz schön lang auch.
Ja, das stimmt. Also das wurde es.
Ja.
Also da kann ich mich auch noch erinnern, dass ich immer wieder auf die Uhr geguckt habe und es ging, wurde einfach nicht weniger, ne, sondern eher fast noch mehr.
Es ging dann ins Elfmeterschießen. War das Elfmeterschießen auf euer Tor?
Nee, aufs andere. Das Elfmeterschießen war vor der Mailänder Kurve.
Das ist bitter.
Ja, gut, aber wir haben eigentlich relativ so gut gesessen, also wir waren direkt da an der auf Höhe 16er.
Ach so.
Also wir relativ gut.
Also nicht hinterm Tor, sondern direkt 16er dann.
Ganz
das waren ja richtig gute Karten, dann Unterrang 16er.
Ja,
da bezahlt sich auch das war, Vermögen für.
Damals 120 Mark. Das ist auch wahrscheinlich heute das Doppelte in Euro.
Ja.
Ja, aber das war, wir waren genau ganz am Rand, also es waren die letzten Karten scheinbar, die Schalke so gekriegt hat. Also dann, wir waren genau auf der, an der Ecke vom Gästeblock.
Also kein neutraler Block, sondern tatsächlich auch Gästeblock.
Neben uns, das erzählt mein Vater ganz gerne, der war lange bei der Bundeswehr, standen Polizisten mit Gewehr im Anschlag. Also als Blocksperre. Also da waren keine Zäune, sondern da stand Polizei mit einem Gewehr, ja.
Nicht schlecht. Das Elfmeterschießen, da habe ich ja damals gedacht, ich kann mich an das Spiel auch erinnern, ich habe es damals gesehen, aber es ging zum Beispiel los mit Ingo Anderbrügge. Ingo Anderbrügge hat damals kaum Elfmeter verschossen. Also das war ein ganz, ganz sicherer Schütze. Stevens hat die wirklich guten Leute im Elfmeterschießen hat er vorne rangelassen. Also Anderbrügge hat oben rechts getroffen, dann hält Lehmann Zamoranos Elfmeter. Zamorano damals absoluter Superstürmer, verschießt. Von dem,
weil er lang angelaufen hat. Also Lehmann hatte damals schon Zettel, so wie beim WM-Halbfinale, und wusste, wenn Zamorano lang anläuft, schießt er eben von ihm aus gesehen linke Ecke oder also rechte Ecke. Also dann, er wusste, dass wenn Zamorano lang anläuft, er in die Ecke schießt, in die er geschossen hat. Ja. Hat er nämlich dann später irgendwann mal erzählt.
Damals schon Zettel, Jens. Dann Olaf Thon, auch ein wirklich sicherer Elfmeterschütze, der damals ja dadurch durchaus sich zunutze machte, dass er selber so die tiefen Teller nicht erfunden hat. Er dachte nicht groß nach, Mitte rechts geschossen, Torwart verladen, dann Djorkaeff traf dann, da war Lehmann dann auch wieder fast dran, dann traf auch noch Martin Max, ja, und dann gab es den Elfmeter von Aaron Winter.
Ganz genau, der dann irgendwie links vorbei geschossen hat oder so. Also
ja.
Ich weiß, ich habe mir die Zusammenfassung und so ja auch noch 100 Mal angeguckt danach und ich weiß, dass ich glaube, Werner Hanschatz kommentiert, genau. Dann sagte, der ist nicht gut drauf. Ich will es nicht beschreien, aber der ist nicht gut drauf. Und dann schießt er daneben.
Werner Hansch, die Stimme des Ruhrpotts damals, ich glaube auch, dass er Schalke-Fan war. Ich meine, wie will man denn dann vernünftig ein Spiel kommentieren? Ne? Da muss ja nur emotionaler Mist rauskommen. Und dann Marc Wilmots. Und Marc Wilmots, wie gesagt, Kampfschwein, Marc Wilmots, kein großer Techniker, aber hatte absolut das Herz am rechten Fleck und war immer vorne dabei, wenn es ins Getümmel ging. Schiebt dann ganz locker links unten ein und dann gibt's diesen, den man heute noch kennt, diesen Lauf von Marc Wilmots, wie er so durch die Gegend läuft und dann jubelnd abdreht, dann das ist schon toll.
Ja.
Also.
Und im Schalke-Block völlige Ekstase. Also ich weiß, da sind 100 Bengalen angegangen oder so, hat keinen interessiert. alle lagen sich in den Armen und völliger Wahnsinn.
Ja.
Der Freund meines Vaters, seit Ewigkeiten Schalker, hat das Elfmeterschießen sich nicht angeguckt. Also der saß auf seinem Platz mit dem Kopf in den Händen und hat immer nur gefragt, und?
Ja.
Und der ist dann auch, der hat sogar richtig geweint.
Ich weiß auch nicht, ob ich sollte es dem HSV irgendwann mal wieder gelingen, erfolgreich zu sein, ob ich sowas nervlich aushalten könnte. Das.
Ja, ich habe mir damals nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Das ging einfach so.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich hab's auch nicht verstanden. Ich so, wir fahren jetzt hier so lange und wir haben so viel Geld für die Eintrittskarten bezahlt und du guckst dir das nicht an. Was ist denn los mit dir? Ne?
Ja.
Aber jetzt so aus heutiger Sicht, wenn ich so daran denke, also wenn ich mir vorstelle, dass dieses Spiel von 96 in Bochum, wo sie fast abgestiegen wäre, wenn das in den Elfmeterschießen geändert wäre, ob ich mir das angeguckt hätte, weiß ich auch nicht.
Gleich. Werden wir uns nochmal kurz darum kümmern, was nach dem Spiel dann noch so los war. Bis gleich.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Wir sind hier immer noch beim Spiel meines Lebens, hier mit Justus, der in buntesten Farben davon erzählt, wie er damals die Schalker Eurofighter bei ihrem Sieg gegen Inter Mailand gesehen hat, beziehungsweise beim Europapokalsieg. Justus, du hast gesagt, die Kurve war in kompletter Ekstase. Dann gab es die Pokalübergabe. Was ist danach denn noch passiert?
Also danach, die Mannschaft ist halt, ich glaube, 7 oder 8 Mal, also in verschiedenen Situationen in die Kurve gekommen mit dem Pokal und immer wieder und man hat halt gefeiert ohne Ende. Dann kam es natürlich, Europapokalspiel üblich, zu einer Blocksperre.
Ja.
Ich weiß noch, dass die Schalke alle noch im Stadion waren, während auf der Mailänder Seite schon sauber gemacht worden ist mit so Pustern.
aber ich meine, da wird's dann ja, das ist ja schon besser. Nach so einem Sieg kann man dann schon ein bisschen länger warten, oder?
Ja, natürlich. Also das hat mich auch nicht gestört. Ja. Das war nicht, dass ich jetzt gedacht habe, oh Gott, wir müssen jetzt aus dem Stadion raus, sondern das ging voll durch.
Ja, aber die Spieler sind zwischendurch immer nochmal wiedergekommen.
Immer nochmal mit dem Pokal und der wurde immer wieder präsentiert und so. Und der große Smash-Hit war natürlich, wir waren dabei. Das wurde immer wieder gerufen, wir waren dabei, wir waren dabei.
Ja.
Und das verwende ich auch noch heute, wenn ich mit Schalkern rede, dann sage ich immer, ich war dabei.
Ja.
Und die meisten wissen dann auch sofort, was los ist, also worum es geht. Ich habe letztens bei einem Spiel, Bundesligaspiel, wo ich einfach hingefahren bin zu Schalke, einen Dauerkartenplatz gekriegt von jemandem und der neben mir saß, fragte, dann bist du denn Schalker? Und ich sage, ja, nee, ich habe dann das versucht zu erklären und er sagte dann, und dann sagte ich aber, ja, aber ich war dabei. Der hat dann nicht mehr mit mir geredet.
Ja, dass ein quasi Nicht-Schalker dabei gewesen ist, das ja. Neid.
Ne? Ja, vermutlich.
Ja. Was habt ihr danach noch gemacht? Ich meine, am nächsten Tag ging es ja wahrscheinlich wieder zurück. Was macht ein Braunschweig-Fan, der zusammen mit einem Schalke-Fan, mit einem neunjährigen Hannover-Fan in Mailand ist, nach dem Europapokalsieg dann noch? Also für dich gab es wahrscheinlich kein Bier.
Nee, er verfährt sich mit der U-Bahn. Wir sind nämlich dann einfach so einem Trottschalker hinterhergefahren, die wurden zur U-Bahn geleitet und wir dachten, okay, also wie viele, einfach wieder zum Dom und da geht's dann los. Ja. Und wir landeten dann in irgendeinem Vorortbahnhof von Mailand, wo die Sonderzüge für die Schalker standen, drei Stück oder so, die direkt wieder nach Gelsenkirchen fuhren. Aha. Und da wollten wir halt gar nicht hin und es fuhr kein Taxi und nichts und so. Und wir sind dann mit einem Typen oder zwei Typen, die wir kennengelernt hatten, der eine hatte gerade seinen neuen Mercedes, ist dann mit dem nach Mailand gefahren und hatte den dann vom Hotel abgestellt und der wurde geklaut.
Ja.
Und er ist stattdessen, dass er zur Polizei gegangen ist, ins Stadion gegangen, selbstverständlich.
Ja.
Und mit denen haben wir dann zusammen irgendwann so einen Typen angequatscht, der da in seinem BMW saß und der sagte, er ist Milanisti und fährt uns natürlich selbstverständlich zurück in die Stadt.
Wow.
Und hat uns dann alle, weil er halt Milan-Fan war und sich gefreut hat, dass Inter verloren hat, hat er dann uns für umsonst sogar in die Stadt gefahren, einfach.
Ja, es ist großartig, ne?
Und dann saßen wir am Dom in einem Restaurant und ich weiß, dass mein Vater sich auch noch heute darüber aufregt, dass das Bier, glaube ich, 16 Mark gekostet hat.
Gerade um den Dom rum, ich habe das auch erlebt von Bayern, es ist unfassbar teuer da.
Ja. Und da haben sie, glaube ich, noch 3-4 Bier gegönnt. Ich habe in 6 Tischdecken eingewickelt geschlafen.
Sehr schön.
Und morgens um 6 oder so sind wir, glaube ich, mit dem Zug zurückgefahren.
Ja. Und konnten sich die Klassenkameraden für diese Geschichte damals erwärmen mit 9 Jahren?
Ja. Ja? Ja, doch. Also ich musste dann natürlich auch am Tag, als ich wieder in der Schule war, das alles erzählen und musste genau Bericht erstatten, was ich da so erlebt habe und so. Und die haben das schon, also zumindest die Leute, die sich so ein bisschen für Fußball interessiert haben, haben das schon verstanden, was da passiert ist.
Ja. Justus, wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Du hast jetzt noch 30 oder 35 Sekunden Zeit, eine Geschichte zu erzählen, die du bis jetzt noch nicht erzählt hast und die du gerne noch unterbringen möchtest. Hast du eine?
Das mit dem. Eine lustige Geschichte habe ich noch. Auf dem Rückweg haben wir eine Truppe von 5 Schalkern kennengelernt, wovon 4 sehbehindert waren. Also zwischen 70% weg, also da nur noch 30% Sehkraft und 0% Sehkraft war da alles dabei und einer, der halt sehen konnte. Mhm. Alle nach Mailand gefahren. Ich glaube, 3 davon haben sich sogar massiv überschuldet, um diese Fahrt zu machen. Alle im Stadion gewesen, obwohl sie halt nichts gesehen haben.
Ja.
Und ich habe mit denen Karten gespielt. Die haben sich halt die ganze Zeit mit beschäftigt. Mit den Blinden, also mit Blindenkarten.
Ja.
Und ich habe das erste Spiel Schwimmen gewonnen und danach 38 Spiele verloren.
Ja, gut, dass du als 9-Jähriger damals noch nicht trinken musstest, weil Schwimmen ist ja auch ein schönes Trinkspiel. Aber das ist ja eine wunderschöne Geschichte. Und mit dieser wunderschönen Geschichte beenden wir diese Sendung und sind wir schon am Ende dieser Sendung angelangt, das Spiel meines Lebens. Justus, es hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht, von dir diese Geschichten zu hören. Vielen, vielen Dank dafür.
Mir hat es Spaß gemacht, sie erzählen zu dürfen. In meinem Freundeskreis, wie gesagt, darf ich es nicht
mehr. Sehr, sehr gut. Hier darfst du es immer. Wenn ihr mal, die ihr jetzt zugehört habt, mal eine Geschichte eures Lebens oder ein Spiel eures Lebens habt, meldet euch bei uns über Twitter @meinsportradio oder über facebook.com/meinsportradio. Wir nehmen Kontakt zu euch auf, das habe ich genauso mit Justus gemacht, und lasst uns drüber reden, weil die Sportwelt und die Fußballwelt hält so viele Geschichten parat, die müssen erzählt werden. Bis dahin, viel Spaß noch weiterhin im Programm von meinsportradio und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das Spiel meines Lebens. Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.